cooles Produkt, was, glaube ich, gerade sehr stark wächst, ist so das ganze Tierkrankenversicherungsthema. Weil es ja auch emotional ist, passt das natürlich ganz wunderbar zu Loger. Damit kannst du super eine Antragsstrecke in Loger machen. Das heißt, du machst wirklich komplett die ganzen Angaben jetzt, machst du im Chat, du kriegst den Preis, berechnen wir im Chat, du kannst es dann im Prinzip direkt im Chat abschließen. Da schalten die Kunden dann Werbung und wenn du da halt, sag ich mal, auf die Ad klickst, dann kommst du eben nicht auf deren statische Webseite, sondern du kommst quasi direkt in die Conversation rein. Und wir generieren dafür eben Leads und Abschlüsse.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Ulf Lötschert, Founder, CEO von Loyjoy. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Moin Ulf. Hi, schön, dass du da bist.
Ulf,
Moin.
Du hast keinen so weiten Weg, weil ihr sitzt auch in Münster, ne?
Ja, es sind letztendlich nur ein paar hundert Meter,
die nur ein paar zwischen uns liegen. Ja. Meter sogar. Und ihr seid im Bereich Chatbots unterwegs. Ja. Da werden wir gleich drüber reden. Aber sag auch noch mal ein bisschen was zu dir. Was war eigentlich vor Loyjoy, vor der Gründung? Liegt ja jetzt auch ein paar Jahre zurück. 2018 war das, ne? Die Gründung. Mhm. Was hast du da vorgemacht? Was macht dich im Grunde aus? Weil wir wollen dich auch kennenlernen natürlich. Mhm.
Also ich habe hier in Münster an der Uni auch BWL studiert, bin von Hause aus also quasi Kaufmann, habe aber immer einen starken technischen Einschlag schon immer gehabt. Das heißt, habe mich früh für Computer interessiert, habe früh, sage ich mal, im Web 1.0 bin ich sehr aktiv gewesen, ja auch zu Schulzeiten quasi schon mal so eine Art Gründung gemacht, ja, lange bevor es irgendwie den Begriff Startup irgendwie gab. Also dieses Interesse auch an Gründung.
Schülerzeitung oder was war das?
Nee, das war quasi zu Schulzeiten. Ja, wie gesagt, das war so Web 1.0 Zeiten und wir haben so ein Schulprojekt gemacht und der Lehrer hat das auch ein bisschen gefördert und dann hatten wir wirklich so ein paar Kunden wie Cornelsen Verlag damals, für die wir, glaube ich, so ziemlich die ersten E-Learning, also es war noch nicht sehr interaktiv, ne? Wie gesagt, Web 1.0 irgendwie, aber so die ersten E-Learning-Sachen damals gestrickt haben. Lang ist sehr, ja. Genau, habe dann sozusagen erstmal den seriösen Weg eingeschlagen, BWL zu studieren, dann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und bin dann in eine Unternehmensberatung eingestiegen, habe mich da auch bewusst für eine inhabergeführte Beratung entschieden, um einfach irgendwo nah an einem Gründer zu sein oder nah an einem Unternehmer zu sein. Und das war auch wirklich eine ganz prägende Zeit, weil es war schon, also es war eine Boutique-Beratung, ne, so 50 Berater etwa. Das heißt, man hat viel Verantwortung gehabt, man hat viel selber gemacht, so in dem Sinne. Ne? Also es von der Akquise, Projekte abwickeln, Kunden aufbauen, Team aufbauen, das war sozusagen alles Bestandteil der Aufgabe. Mhm. Das habe ich so 6-7 Jahre gemacht, bis ich dann gekündigt habe, um eben zu gründen.
Ja, und warum?
Ja, irgendwann kommt man an den Punkt zu überlegen, was mache ich, also möchte ich in der Beratung bleiben, möchte ich Partner werden, das ist ja dann sozusagen das Ziel in der Beratung und das war für mich irgendwie klar, nee, ich möchte da nicht hin, das ist nicht das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit, die ich mir vorstelle, ich möchte wirklich ein Produkt haben, ja, ich möchte nicht Beratung als Dienstleistung oder Produkt verkaufen, sondern ich möchte wirklich ein richtiges Technologieprodukt haben und dachte auch so langsam wird das Zeitfenster sonst knapp, ne? Es ging ja schon, war schon Mitte 30, Ende 30 und dachte dann jetzt müssten wir mal machen.
Ja. Ja. Und warum war das Timing dann gut? Also irgendwann war es soweit, aber kam noch irgendwas dazu?
Ja, also ich hatte mir eine kleine Auszeit genommen und habe in der Zeit dann quasi beschlossen, okay, ich steige aus der Beratung. Das stand für mich schon mal fest und das habe ich dann natürlich auch ein bisschen im Freundeskreis fallen lassen und es gab durchaus schon immer mal wieder im bestimmten Freundeskreis sozusagen Diskussionen, wir haben doch Ideen, was zu gründen und da ist eben der Ulrich, der jetzt ja auch Mitgründer mit mir zusammen eben ist, der war eigentlich in einer ähnlichen Situation, hat er auch gerade so gesagt, okay, er wäre auch offen für was Neues und wäre auch eben vor allen Dingen offen, wirklich zu gründen. Mhm. Und ich wollte nicht alleine gründen, das war immer klar. Und hat sich dann so herausgebildet, dass das gut passte dann.
Mhm. Und was habt ihr als allererstes dann gemacht?
Wir haben uns tatsächlich so ein bisschen mit Business Model Canvas und so weiter ganz klassisch irgendwie auseinandergesetzt, haben so gegenseitig uns Ideen gepitcht, was wir eigentlich gerne machen würden.
Ihr wart sogar Pre-Idea sozusagen. Also
Es war mehr der Wille, was zu gründen. Also ich hatte schon so während der Beraterzeit auch sag ich mal, so eine Idee entwickelt irgendwie. Die haben wir dann eben uns auch gepitcht, die Ideen, die wir so entwickelt haben. Mhm. Und ja, haben dann eben beschlossen, okay, wir setzen jetzt mal eine Idee um.
Das heißt aber nur einen Schritt zurück. Das heißt, ja. Du hast den Sack gehauen, in Anführungsstrichen, also hast gekündigt.
Da noch nicht, sondern Ach wir so. Haben dann wirklich okay. Beschlossen, okay, wir haben jetzt was wir machen wollen.
Ja.
Ich erinnere mich auch, wir haben dann telefoniert und gesagt, okay, so jetzt haben wir doch eigentlich einen Plan. Jetzt brauchen wir noch ein Commitment. Da haben wir dann gesagt, okay, mindestens ein Jahr ziehen wir das auf jeden Fall durch, komme was wolle sozusagen, geben wir der Sache eine Chance. Und ja, sind dann am nächsten Tag beide jeweils zum Chef marschiert und haben quasi die Kündigung abgegeben.
Mhm. Und das in, ich sag mal, Teilzeit nebenbei zu machen, war zu dem Zeitpunkt keine Option. Fokus oder warum? Einfach, wenn wir es machen, meinen wir es ernst oder was war der Hintergrund?
Ja, ich glaube schon. Also wenn dann ganz. Ne? Und der Beraterjob ist ja jetzt auch nicht so einer, den man so nebenbei irgendwie machen kann. Klar, ich hätte irgendwie sagen können, ich mache nur noch kleinere Projekte oder so. Aber nee, da haben wir dann schon gesagt, okay, also jetzt wirklich volles Commitment auf dieses Minimum ein Jahr. Ne? Nach einem Jahr sprechen wir dann, wo stehen wir eigentlich? Hat sich das für uns irgendwie bewährt? Und ja. So haben wir es dann gemacht.
Ja. Und wann hat sich's bewährt? Nach wie vielen Monaten? Oder?
Kann ich gar nicht so genau sagen, aber man lernt sich ja sehr gut kennen dann nochmal, ja, in diesem Jahr. Und von daher war dieses Gespräch, was wir dann auch tatsächlich nach einem Jahr geführt haben, eigentlich recht kurz, weil wir eigentlich schon, jetzt irgendwie schon feststand, wir hatten jetzt Blut geleckt und wollten, dass das weitergeht und haben eben Potenzial gesehen, haben wirklich auch gemerkt, das macht uns Spaß, da ist man voll motiviert dahinter und von daher, genau.
Aber ganz abgeholt, was ihr da genau gemacht habt, hast du ja noch nicht, ne? Also ihr hattet dann eure Idee, ne, fertig, aber was genau war eure erste Idee?
Genau, also eigentlich der Ursprungsgedanke von Loyjoy, da hieß es aber auch noch anders, ich weiß gar nicht mehr wie, das war so die Idee, ich hatte so in der Beratung eben auch viel im Bereich CRM gemacht und habe eben gesehen, okay, so Konsumgüterhersteller zum Beispiel, die können gar kein CRM machen, die wissen gar nicht, wer ihre Produkte kauft. So, das war so eigentlich die Idee, wir bauen irgendwie eine App, um Konsumgüterprodukte mit Konsumenten zu verbinden. So, dann haben wir recht schnell gemerkt, App ist nicht so cool, irgendwie ist halt die Hürde, du musst sie runterladen und so weiter. Also du musst, ne, also schwer, die sozusagen an den Mann zu bringen. Und haben aber dann eben viele Gespräche geführt. Ne? Also ich habe dann wirklich viel erstmal telefoniert, habe das gepitcht und versucht zu verkaufen und habe wirklich dieses Feedback der Kunden irgendwie aufgesogen. Und es kam dann eben noch dazu, dass so das Thema Chat eben stärker aufkam, Chatbots. Und ich dann überlegt habe, das ist eigentlich doch ein geiles Interface für so eine Interaktion. Ja? Also ich brauche gar nicht irgendwie eine App bauen, sondern ich kann das eigentlich super in so einem Dialog machen. Ja? Das macht eigentlich Spaß. Und so ist dann dieser Merge irgendwann gekommen, dass wir gesagt haben, wir versuchen das eben mit einer chatbasierten Plattform. Und also so hat sich das immer weiter herauskristallisiert. Wir haben dann MVP gebaut, sind zu Messen gefahren und haben da auch wieder das gezeigt und auf Kundenfeedback im Prinzip gehört, bis dann der Erste gesagt hat, ich kauf's.
Ja, also muss an die Mann oder die Frau bringen, hast du ja gesagt. Ne?
Ja.
Und dieses erste Jahr, das ging auch schnell rum, ne?
Das ging sehr schnell rum. Das waren immer lange Tage sozusagen. Die war ich aber aus der Beratung ja auch gewöhnt. Mhm. Aber es war eben was ganz anderes, wenn man irgendwie merkte, man ist jetzt unter eigener Flagge unterwegs sozusagen und war irgendwie cool jetzt mit, ich meine, das waren ja noch keine Kunden, aber einfach mit Menschen zu sprechen, denen zu pitchen, was man vorhat und dass die einem die Zeit, ne, dass sie sich die Zeit genommen haben, da auch Feedback zu geben. Das war halt einfach spannend, ne, dass man einfach sagt, es ist ja diese Zero to One, ne, wir haben jetzt einfach beschlossen, wir machen was und plötzlich hast du so einen Resonanzraum geschaffen, wo du Feedback bekommst von Experten aus den Unternehmen.
Und von der Struktur oder Organisation, habt ihr sofort eine GmbH gegründet? Seid ihr erstmal losgerannt und gesagt, komm, wir machen mal irgendwie eine GbR oder was war?
Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang mal kurzzeitig eine GbR. Die hat man ja auch irgendwie so zwangsläufig eigentlich, wenn man anfängt. Aber haben dann relativ schnell gesagt, wir wollen das schon in Form einer GmbH haben, einfach um auch das Commitment nach außen hin zu transportieren. Ne? Wir arbeiten ja hauptsächlich für größere Unternehmen und ich glaube, da hättest du schon schwierig, wenn du irgendwie sagst, wir sind eine UG oder gar GbR, sondern im Geschäftsleben ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man schon die vernünftige Rechtsform hat, wo man eben sieht, da ist jetzt nicht 0 Euro dahinter, wenn mal was schief geht.
Ja.
Teilen wir, ne, die Meinung. Es ging mir nur darum, das zu verstehen. Also die, Und ich meine, das ist ja dann noch ein krasseres Commitment zu sagen, komm, wir geben uns ein Jahr Zeit und gründen sofort eine GmbH.
Ja.
Das ist, finde ich.
Ohne Geld zu verdienen, ne? Weil genau. Das war ja so angelegt, sagtest du ja, nicht Beratungsgeschäft, sondern Produktgeschäft. Das heißt, ihr müsstet beide gedanklich Zeit ein Jahr und Kohle 40.000 Euro oder so abgeschrieben haben, weil das wird das Kosten bis
ja, wir haben schon, also wir haben am Anfang schon ein bisschen Beratung dann auch sozusagen gemacht, auch um ein bisschen zu lernen, haben aber eben auch gemerkt, okay, das darf jetzt nicht zu viel werden. Ne? Also wir haben das im Prinzip so ein bisschen opportunistisch gemacht, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat und haben es damit eigentlich so, sag ich mal, auf einigermaßen null refinanzieren können.
Mhm. Woher kam der Name dann am Ende, Loyjoy?
Ja, wir haben ganz viele Namen so gebrainstormt, ne? Und ich glaube, wir hatten eine Liste von 100 Namen und ja, es war zu dem Zeitpunkt schon klar, es ging halt in Richtung Chat. Wir wollten aber auf keinen Fall was, wo irgendwie Chat im Namen vorkommt, weil das irgendwie so super boring ist gefühlt, ne? Oder ganz viele so auch so Namen haben, ne? Haben wir gesagt, so, das sollte da nicht drin vorkommen, das sollte irgendwie einen gewissen Spirit haben und vielleicht auch nicht so 0815 sein, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, Tech oder irgendwie sowas drin vorkommt und so typische Silben. Und was dann noch zusätzlich für Loyjoy gesprochen hat, ich meine, so dieser, man vergisst es eigentlich nicht mehr, ne? Sodass, wer das einmal gehört hat, weiß sofort, ach ja, ne, genau, ich kann euch zuordnen. Und es war ganz pragmatisch, es war zum Beispiel auch die .com-Domain noch frei. Eine sechsstellige Domain, wer sich damit beschäftigt, weiß, ich glaube, alle fünfstelligen .com-Domains sind sowieso schon vergeben. Also man war ganz froh, dass man eine sechsstellige noch bekommen konnte. Auch wieder so ein Aushängeschild, ne, dass man irgendwie sagen kann, es ist unter .com erreichbar und nicht unter irgendwie so .io oder so. Ne? Genau, und das war dann eben so das Ergebnis des großen Brainstormings. Okay.
Aber es steckt jetzt nicht noch irgendwas, weil so manchmal sind hinter Namen noch irgendwelche.
Also das hat eine Bedeutung sozusagen. Also es steckt ja einmal das Joy, ist irgendwo klar, ne? Also wir legen ja viel Wert darauf, dass es wirklich eine joyful Experience sozusagen ist. Wir sind halt nicht der, sag ich mal, so langweilige graue Chatbot. Das waren wir von vornherein ja nicht. Ne? Ich habe auch immer den Begriff Chatbot am Anfang wirklich vermieden, weil das ja auch für mich einen schlechten Ruf fast schon hatte, weil so viele Chatbots so hohe Versprechen hatten und schlechte Performance, gerade was die KI eben damals so anging. Ne? Also wir sprechen ja von 2018. Deswegen haben wir auch eben wirklich geguckt, dass wir diesen Begriff vermeiden und Joy ist eben erstmal was Positives und ich kam ja auch aus dem Bereich CRM, also Loyalty, das ist das Loy, steht für Loyalty sozusagen. Und die Story könntest du so sehen, wir wollen einfach eine coole Customer Experience machen mit dem Ziel, dass du am Ende loyale Kunden hast. Ja, also das ist so das Beste, was man erreichen kann, sind ja irgendwie Kunden, die auch lange bei einem bleiben. Das gilt ja auch für uns. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir wiederum loyale Kunden haben.
Wollen wir gleich verstehen, aber ganz kurz einmal Abriss. Ihr seid nicht VC-funded, sondern gebootstrapped, richtig?
Oder genau, ja.
Also darf man das so nennen?
Das kann man so nennen, genau. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es von Anfang an feststand, aber es hat sich für uns dann recht schnell die Meinung gebildet, dass wir das so wollen auch tatsächlich. Ich sag auch gerne, wir sind ein westfälisches Startup, weil wir sind zwar schon super innovativ unterwegs, nutzen auch viel, was eben so ein Startup ausmacht, aber so was die Finanzierung angeht, sind wir doch eher konservativ irgendwie unterwegs. Mhm. Ja, doch so ein bisschen
bodenständiger.
Westfälisch bodenständiger und ich könnte zum Beispiel nicht, ich will ja nicht sagen, wer VC gefundet ist, verbrennt Geld, aber es fühlt sich für mich so ein bisschen so an. Ne? Also du hast irgendwie einen negativen Jahresabschluss und der Umsatz ist noch ganz klein und es steht eigentlich nur in der Excel-Tabelle drin, dass das irgendwie mal anders werden soll. Könnte ich, glaube ich, nicht gut mit schlafen, dass ich irgendwie Geld anderer Leute gerade ausgebe, wo ich nicht sicher bin, dass es auch wieder reinkommt.
Ja, es muss zu euch passen, aber auch zum Produkt.
Genau, und ich denke, dass du im Bereich SaaS, du stehst ja auf den Schultern von Giganten, ja, also die schon ganz viel, ist ja viel einfacher als irgendwie als Salesforce 99 gegründet wurde, die mussten erstmal Cloud und SaaS überhaupt technisch erstmal hinkriegen und mussten das irgendwie Marketing technisch erstmal bekannt machen. Und das ist ja heute nicht mehr schwierig. Du kannst es ja viel effizienter betreiben. Also deswegen sehe ich einfach so von der Kostenposition her, ist es jetzt nicht zwingend nötig, externes Geld reinzuholen. Es hilft dir natürlich, wenn du sagst, ich will jetzt aber ganz viel Marketing und Vertrieb machen. Da sind dann natürlich andere, die dieses Funding irgendwie haben, haben da irgendwie einen Vorteil. Aber gut, dann wachsen wir halt ein bisschen langsamer und dafür vielleicht auch nachhaltiger, haben aber vor allen Dingen auch nie, verlieren nie unsere Unabhängigkeit. Das heißt, bei uns sind ja die Entscheidungswege, ich stimme mich mit Ulrich ab oder Ulrich mit mir und dann können wir eine Entscheidung fällen. Und das kommt ja täglich sehr oft vor, dass wir Entscheidungen fällen. Mhm. Und diese Geschwindigkeit, die sehe ich als riesen Vorteil. Und wir konnten zum Beispiel auch sehr schnell auf generative KI setzen, ohne dass wir jetzt vielleicht uns irgendwie rückversichern mussten, zu sagen, jetzt ändert sich unser Geschäftsmodell auch ein bisschen. Mhm. Muss ich jetzt irgendwelchen Investoren erstmal verkaufen, dass wir das machen wollen, ne? Sondern ne, wir konnten das beschließen und wir haben sofort losgelegt. Ne?
Also, ja, aber ihr seid nicht zu zweit mehr, sondern
ne, wir sind das nicht nachhaltige zweit, Wachstum. Ne, oder ihr seid,
wo genau. Steht ihr jetzt da?
Wir sind so 12, 13 Leute.
Ja, okay.
Was also macht ihr für einen Umsatz bei 12, 13 Leuten?
Also wir rechnen tatsächlich auch immer so ein bisschen so, dass jede FTE irgendwo einen deutlich sechsstelligen Umsatz machen sollte. Das heißt, wir sind noch im einstelligen, siebenstelligen Bereich.
Mhm. Ja, aber eben Wachstum ist da und es ist kein Winner-Takes-it-all-Markt, weil sonst müsste man schon sagen, oh, schnelleres Wachstum müssen wir hinkriegen, oder?
Sehe ich da nicht, dass das jetzt ein Winner-Takes-All-Markt ist. Wir haben unsere USPs, wo wir uns, glaube ich, ganz gut platzieren können. Mhm. Und es ist natürlich immer besonders schön, wenn man dann gegen irgendwie größere Player irgendwie in so einem Pitch gewinnt
ne? Ja. Mhm. So, und ihr seid schnell mit 12, 13 und mit euch beiden an der Spitze. Und das war auch so ein Satz, gerade nochmal gelesen in einem Magazin über euch. Mhm. Ihr seid nicht der größte Fisch im Teich, im Chatbot-Universum, aber der schnellste oder einer der schnellen. Und den Namen Loyjoy hört man auch immer wieder im Chatbot-Universum. Ne? Dieses Thema Geschwindigkeit, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil das ist ja schnelllebig, das Geschäft. Was bedeutet das für dich, euch genau?
Also wir sind sicherlich mit die Ersten gewesen, die zum Beispiel auf generative KI gesetzt haben und damit auch Kunden hatten, die damit live waren zum Beispiel. Das heißt, das ist immer unser Ziel, wie können wir möglichst schnell mit Kunden auch wirklich live gehen. Also wir sind weniger das Ankündigungsunternehmen, ja, dass wir irgendwie sagen, im Q4 kommt unsere große AI-Suite jetzt dazu oder so, sondern wir bauen das, wir bringen es raus, zusammen mit Kunden in der Regel, dass wir schon irgendwie Pilotkunden haben, die da an Bord sind und melden uns dann, wenn es live ist sozusagen.
Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Bestehender Kunde hat eure Technologie schon eingesetzt und dann kommt ihr um die Ecke und sagt, hör mal, jetzt haben wir noch ein weiteres Feature, kannst du mitnutzen? So?
Ja, mitunter. Das können auch ganz neue Kunden sein, dass man die irgendwo kennengelernt hat und gemerkt hat, der Spirit passt und die hätten Bock auch so eine Erweiterung mitzutragen. Also die finden per se die Plattform gut und wünschen sich vielleicht bestimmte Features. Mhm. Oder man kennt es, wir haben halt sehr eigentlich einen sehr engen Draht zu unseren Kunden, dass man eben genau weiß, okay, ich zu diesem Thema könnte ich jetzt 1, 2, 3 Kunden ansprechen, wo ich schon ziemlich sicher bin, dass die auch Bock drauf haben werden.
Ne? Ich hätte jetzt erwartet, dass viele von sich aus nachfragen in diesem Themenbereich Chat mit dem ganzen Hype Gen AI, dass die dann von sich aus auf euch zukommen und fragen so, ja, habt ihr das auch, diese Möglichkeiten? Ist das bei euch schon, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, weil das so einfach so explodiert ist ja auch, ne?
Das ist explodiert, genau. Aber es fing ja quasi, oder der große Knall war ja eben, als ChatGPT rauskam.
Ja.
Wir haben so ein bisschen erwartet, dass dieser Moment irgendwann kommt, sozusagen, dass irgendwann ein richtig leistungsfähiges KI-Modell von einem der großen Player kommt. Ich hatte vielleicht eher gedacht, es kommt von Google oder Amazon. Ja. Wir haben auch schon sehr früh eben mit den ersten Gehversuchen, ich sag mal, so ein Bird oder so war ja auch, glaube ich, 2018 rausgekommen. Damit haben wir auch experimentiert. Das war nur noch nicht marktreif. Ne? Wir haben so gemerkt, das ist eigentlich cooler als so dieses klassisch intentbasierte KI, die ja immer in Chatbots vorher zum Einsatz gekommen ist. Und wir wussten also, da ist irgendwie was Besseres, aber du müsstest richtig viel reinstecken, um das marktfähig zu machen. Ne? Und da sind ja auch von OpenAI irgendwie Milliarden und Abermilliarden reingeflossen, bis das Produkt so gut war, dass es dann so ein ChatGPT war. Und wir wussten eben, dass es dann eben als eigenfinanziertes Münsteraner Startup nicht möglich, jetzt irgendwie so ein Grundlagenmodell aufzubauen, sondern wir haben aber einmal so diese Erwartung gehabt, es wird da also was kommen. Ja? Also es wird irgendwann eine Marktreife haben Und wir haben von daher auch nie so viel in diese klassische intentbasierte KI investiert, weil wir auch immer gesagt haben, es ist letztendlich keine geile Customer Experience. Und das war auch am Anfang eben auch so das Thema, es haben vielleicht 10-20% der Kunden bei uns überhaupt KI genutzt. Mhm. Also jetzt wirklich die klassische Chatbot-KI, ne? Ich stelle eine Frage, ich kriege irgendwie eine KI-Antwort.
Und das nochmal kurz auszuführen, also Intent-based, was du da so schlecht findest oder mangelhaft findest, ist, dass ich als Kunde im Grunde schon sehr viel vorgeben muss. Oder
es ist einerseits, genau, es hat für mich zwei Nachteile. Es ist einerseits relativ aufwendig, also ich muss gute Trainingsdaten haben, das ist die eine Sache, hat nicht jeder Kunde. Und die zu erstellen ist jetzt auch nicht...
Also nicht wenig. Endkunde, um das ganz klar
genau,
zu
also Kunde unsere,
ist der den Chatbot einsetzt und nicht die Endkunde. Genau. Ja, genau. Nicht derjenige, der dann chattet
damit. Nicht die Endkunden, genau. Ja. Also unsere Kunden haben das jedenfalls in der Regel nicht. Und du hattest ja eben, es war ja eben nicht generativ, es waren ja vorgegebene Antworten. Das heißt, du musstest zum einen natürlich relativ viel vorher einpflegen.
Das ist einfach ein riesen, irgendwie so eine Art Buch mit ganz vielen möglichen Antworten.
Genau.
Digitalisiert natürlich.
Aber endlich eben. Ne? Das endlich. Heißt, man hat sich überlegt, okay, was stellen die Kunden für Fragen? Mhm. Dann schreibe ich dafür die passenden Antworten. Und das sind dann vielleicht, dann fange ich vielleicht an mit den Top 100. Dann merke ich, da kommen noch ganz andere Fragen. Dann erweitere ich das vielleicht irgendwann auf 200 und so weiter. Also da ist dann immer Arbeit, wieder redaktionelle Arbeit sehr stark reingeflossen. Und damit die KI das richtig zuordnen kann. Das ist ja eigentlich mehr so ein Matching zwischen, hier kommt eine Frage rein und ich gucke jetzt in meinem Katalog nach, welche Antwort passt am besten. Mhm. Und dafür brauchte die KI damals eben immer sogenannte Trainingsdaten. Also es reichte nicht zu sagen, ich gebe eine Frage rein als Beispiel, sondern ich musste immer mehrere Fragen als Beispiel reingeben, ne? Mhm. Damit die KI eben dann auch so ähnlich gelagerte Fragen richtig zuordnen konnte. Und das ist eben einmal relativ viel Arbeit. Und in der Kundenexperience ist es natürlich dann so, was kann jetzt passieren? Ich stelle eine sehr individuelle Frage und ich kriege halt nur eine standardisierte Antwort, weil die ist halt unveränderlich, ne? Das heißt, die geht gar nicht wirklich auf meine individuelle Frage ein, sondern die sucht ja nur eine vorgefertigte Antwort raus.
Ja.
Und das fand ich immer schon blöd, weil natürlich hattest du vielleicht 50-60% der Fragen, die waren wirklich so Standard. Ja, wie sind eure Öffnungszeiten? Klar, dann funktioniert das wunderbar. Aber wenn ich eben tiefer individuell gehe und vielleicht auch ein bisschen längere einen Satz schreibe, dann ist er überhaupt nicht drauf eingegangen, wenn ich jetzt gesagt habe, also gestern hatte ich ein Gespräch mit eurem Kundenservice, die waren total unfreundlich und haben gesagt, jetzt wäre mein Vertrag gekündigt, stimmt das oder so. Was hätte er dann geantwortet? Ja, die Kündigungsfrist bei uns beträgt 3 Wochen oder so, weil er einfach nur eine Standardantwort gegeben hat, also gar nicht empathisch irgendwie darauf eingegangen wäre. Und deswegen, ja, da war unser Pitch sicherlich auch ganz anders als jetzt andere, die mit Chat zu tun hatten. Wir kamen halt nicht wirklich aus dieser Customer Care Richtung, sondern wie gesagt, das war bei uns mit im Angebot drin, aber nur für die Kunden, die auch wirklich gesagt haben, ich verstehe die Nachteile, ich will das aber. Mhm. Die meisten haben eben aber Leute ganz ohne genutzt. Ja. Und wir haben es auch nicht so aggressiv verkauft sozusagen, ne? Sondern das war wirklich auch in unserem Pitch eine Sache, das ist ein Feature, das ist ganz cool, aber es ist nicht... nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wie gesagt, da hatten wir eben immer schon diesen, kürzlich noch irgendwie ein altes Pitch-Deck von mir gesehen, wo ich da auch sozusagen das schon drin hatte, so dass Bird irgendwo die Zukunft ist. Ja.
Ach, guck mal.
Aber dass wir eben auch wussten, aber bitte noch etwas Geduld. Gut, jetzt ziemlich geduldig sein müssen dann. Aber es ist vielleicht noch nicht so weit an der Stelle.
Ja, kannst du das mal konkret beschreiben? Also wie sah das damals aus? Euer Produkt, das, was man eingekauft hat bei euch, und wie sieht das auch vielleicht jetzt gerade Status quo aus? So ein bisschen das, was du gerade beschreibst, konkret machen.
Genau, also ich hatte ja am Anfang gesagt, wir die erste Branche, auf die wir so zugegangen waren, waren eben Konsumgüter mit der Idee, ihr habt keine richtige Kundenbeziehung, ja, also Endkundenbeziehung, sondern Kunden für die Konsumgüter waren dann in der Regel dann eher Rewe und so weiter, aber nicht wirklich der Endkunde. Der Endkunde war, okay, der kauft uns irgendwie, wir wissen aber auch nicht, wie häufig kauft er uns, was kauft er von uns, kauft er nur ein Produkt, kauft er viele Produkte, also wie können wir da eigentlich eine Kundenbeziehung aufbauen? Also ich sag mal, im simpelsten Fall, wie können wir eine Werbeeinwilligung bekommen, dass wir den überhaupt mal anschreiben können, ja? Dass ich dem mal eine E-Mail schreiben kann, pass mal auf, zu deiner geliebten Nivea-Creme gibt es jetzt noch ganz viele andere Produkte, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Und das war der Beginn von Leute, dass wir wirklich viel Lead-Generierung über Chat gemacht haben, viel Werbeeinwilligung über Chats eingeholt haben, ich sag mal so eine klickbasierte Produktberatung viel gemacht haben, ne? Dass du irgendwie gesagt hast, jetzt ich bleib jetzt mal bei dem Kosmetikbeispiel sozusagen, was ist dein Hauttyp und ne, was brauchst du einen Lichtschutzfaktor und so weiter. Und er darauf dann zum Beispiel Produkte im Chat angezeigt haben, gesagt, okay, die kannst du jetzt irgendwo kaufen, ne?
Also mit Bildern online, auch dann.
Mit Bildern und so. Also das war vielmehr so unser Fokus und wir haben dafür eben eine flexible Plattform geschaffen. Und da ist auch so ein bisschen dieses, Ulrich ist eben Wirtschaftsinformatiker, oder wir haben auch einige Wirtschaftsinformatiker im Unternehmen. Wie gesagt, ich war Kaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und da kommt man relativ schnell auch auf Prozessmodellierung. Und so ist es dann gekommen, dass wir BPMN in die Plattform integriert haben. Und BPMN ist im Prinzip so ein globaler Standard, wenn ich Prozesse modellieren möchte, also einfach abbilden möchte, wie laufen eigentlich meine Unternehmensprozesse. Und bei uns ist es jetzt so, du hast wirklich so einfache Drag and Drop, ja, wo du Prozessmodule einfach auf ein Canvas quasi packst und das daraus entsteht dann quasi deine Chat-Applikation. Und du kannst dann mit einem Klick kannst du quasi KI damit reinholen, aber per se musst du es nicht immer drin haben. Also wir haben eben von vornherein nie rein KI-basierte Chats gehabt, sondern immer guided Chats, weil das sehe ich auch gerade als Stärke dieses Chat-Interfaces an. Nicht jeder hat Lust, immer viel einzutippen, ja, oder was reinzusprechen, sondern wenn ich mit einem Daumen das Ganze steuern kann an meinem Smartphone, dann ist das halt auch wirklich sexy. Ne? Also ich komme mit einem Daumen zu einer Produktempfehlung. Oder,
also ich habe eine Auswahl, Multiple Choice, so, dann kann ich,
meinst du
so?
Ja, genau, auch, also ja. Buttons, Multiple Choice, daran haben wir wirklich investiert, dass wir ein schönes Chat-Interface haben, was sich sehr fluffig anfühlt, sehr leichtgewichtig, wo du viel Abwechslung auch in der UI drin hast. Ne? Das ist, wo wir wirklich viel investiert haben. Und KI war für uns immer so, okay, für die Kunden, die das möchten, nehmen wir da Standardkomponenten, bauen die ein. Das
ist einfach ein Modul, Drag and Drop kann ich mit reinfügen.
Hier möchte ich jetzt eine
KI-Komponente drin haben.
Genau, ja. Und
die Trainingsdaten, das hast du eben als Kritik auch gehabt. Wie ist das jetzt besser geworden?
Die kamen ja von den Kunden damals. Genau, heute ist es eben so, dass wir also alle Neukunden bei uns setzen auf generative KI. Es gibt eben noch ein paar Bestandskunden, die noch auf der klassischen KI laufen. Aber heute brauche ich ja nicht mehr im klassischen Sinne diese Trainingsdaten. Ne? Also die Trainingsdaten waren immer dieses Frage-Antwort-Paar, was ich brauchte. Mhm. Und heute reicht es eben, wenn ich eine gute Datenbasis habe. Das heißt, wenn ich irgendwie Leitfäden vielleicht als Word habe oder PDF oder ich sage, ich habe doch ganz viele Informationen auf der Webseite. Das kann ja heute eben sehr leicht als Basis für einen Gen-AI-Chat dann verwendet werden.
Okay, weil irgendwo muss das Wissen ja dennoch herkommen, weil in den Foundation-Models ist es nicht drin, also nicht dieses Spezifische.
Genau, da ist ja eher die Gefahr, dass du so gefährliches Halbwissen drin hast oder dass die Modelle ja erstmal per se immer eine Antwort geben und auch wenn sie falsch abbiegen, trotzdem eine Antwort fertigstellen ja, und die dann vielleicht auch sehr überzeugend klingt, ne? Also dieses klassische Halluzinationsproblem.
Hatten auch krasse Fälle jetzt im Chat-Bereich, ne? Zuletzt in der Presse immer wieder, ne?
Genau,
der Chat macht das Unternehmen schlecht.
Genau, also ich glaube, das war irgendwie ein DPD-Chat oder so aus UK. Der hat dann nachher schlecht über das eigene Unternehmen geredet. Oder es gab diese Story, dass jemand in so einem Chat dann, glaube ich, in den USA ein Chevy für $1 gekauft hat. Ne? Und der Chat eben sich so manipulieren ließ, dass er eben gesagt hat, ja, das ist jetzt ein bindender Kaufvertrag oder so. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber es ist natürlich eine Twitter-Perle sozusagen, dass man solche Dialoge dann hat. Und die sind natürlich absolut nicht im Sinne des Unternehmens.
Und das könnt ihr verhindern?
Das können wir verhindern. Das können die Modelle im Prinzip unterbinden. Wir wenden da jetzt einfach das RAG-Verfahren an, das ist ja quasi die Möglichkeit, dass ich, ja, eigentlich die Limitation heute, vielleicht fange ich mal so an, die Limitation bei den Modellen ist ja, dass sie ein begrenztes Kontextfenster haben. Also ich kann ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Unternehmenschatbot haben, könnte ich ja sagen, hier ist meine Webseite, hier sind meine Leitfäden, hier sind noch irgendwelche Dokumente, die wichtig sind. Hier bitte, liebes LLM, die hast du jetzt zur Verfügung und der Kunde stellt eine Frage und du guckst halt jedes Mal alles durch und generierst eine Antwort. Das ist halt heute noch nicht so ganz möglich, weil das Kontextfenster, also ich kann nicht, diese ganzen Daten werden da nicht reinpassen. Und es ist dann auch noch relativ teuer. Da wird, ne, also bei jeder Abfrage das immer mit reinzuspielen, ist heute noch einigermaßen teuer, wird ja immer günstiger, aber ist vielleicht auch noch nicht immer sinnvoll. Und deswegen macht er dieses Rack-Verfahren quasi, ja, unterteilt das in kleine Kapitel, was ich da bereitstelle, und es wird erstmal außerhalb des Large Language Models irgendwo eine semantische Suche gemacht, zu gucken, wo finde ich jetzt zu deiner konkreten Frage, lieber Kunde, wo finde ich in unserer riesigen Wissensdatenbank so die passenden Kapitel, die ziehe ich raus, ne? Also nicht das Ganze, ich nehme nicht das ganze Buch, sondern nur ein paar Seiten reiße ich raus und die gebe ich dann dem Large Language Model und sage, schau mal, hier ist eine Frage, generiere jetzt eine Antwort auf Basis dieser Informationen und eben nicht deines Weltwissens. Und damit kann ich eigentlich sehr gut Halluzinationen unterdrücken. Mhm.
Und wie lange dauert das, wenn ich jetzt ein neuer Kunde bin und ich möchte ja da starten, dass ich schon dieses Verfahren einsetze, das schon auf mein Wissen aufbaut? Das ist ja nicht von heute auf morgen, ne? Das geht schnell wahrscheinlich, diese Pipelines aufzubauen, so hören wir das immer wieder, aber es ist nicht jetzt sofort, ne?
Also es kommt so ein bisschen darauf an, natürlich einmal, wie ist der Kunde aufgestellt, was für Dokumente hat er als Basis. Ne? Also ich sag mal, das Grundprinzip der Informatik gilt auch dahin, shit in, shit out. Also wie oft hatten wir schon, dass ein Kunde irgendwie sagte, also heute hat der Chat irgendwie eine Antwort gegeben, die stimmt aber nicht. Und man kann ja genau nachschauen, was hat er denn herangezogen für diese Antwort, und dann stellte sich eben heraus, okay, auf der Webseite stand irgendwas, was nicht gewünscht war, sozusagen.
Aber auch Mehrwert.
Aber das ist halt so, man hat es oft gar nicht so im Blick, was eigentlich auf der eigenen Webseite vielleicht alles so draufsteht. Ne? Und der Chat nimmt das halt als Wahrheit eben. Ne? Was soll er auch sonst machen? Dann sagen wir ihm ja, dass er das genau nehmen soll. Genau, aber wie lange dauert es? Also das kann sehr schnell gehen, wenn ich eine recht gute Datenbasis habe. Also sage ich mal, gut lesbare Texte und vielleicht auch nicht eine zu hohe Komplexität darin. Also viele klassische Kundenservice-Anfragen sind ja gar nicht so komplex. Ne? Also da geht das dann auch wirklich innerhalb von Tagen oder Wochen, dass die Kunden erstmal sagen, das ist jetzt auf einem Niveau, das reicht mir. Der muss auch, also ich meine, 100% kann man ja eh nie bei einer KI erwarten, aber die sagen vielleicht so, das ist der liegt zu 90% richtig, wunderbar, ne? Und das passt.
Wenn er nicht richtig liegt, dann weiß man das auch als Endkunde. Also nicht das, weil du sagst ja Halluzination eben nicht.
Nee, genau, keine Halluzination. Ja. Also das ist vielleicht auch, ja, ist immer, was ist falsch sozusagen, ne? Also dass er vielleicht nicht alle, dass die Antwort vielleicht nicht ganz vollständig ist, dass er nicht alles berücksichtigt hat oder so, ne? Dass man eher so verschmerzen kann. Und dann gibt es natürlich Kunden jetzt gerade, sag ich mal, im Versicherungsumfeld, wo du möglichst nah an die Perfektion kommen musst, wo es dann einfach auch länger dauert, wo man sicherlich auch schon einfordert, ein größeres Set dann doch wieder sozusagen als Frage-Antwort-Paare, als ich sage mal sowas wie so eine Ground-Truth, ne? Dass ich irgendwie sagen kann, okay, wir haben hier irgendwie jetzt mal ein Set von 100 Fragen und Antworten, aber jetzt nicht wie damals, dass ich jetzt noch Trainingsdaten brauchte, also jetzt noch verschiedene Variationen der Frage, das nicht unbedingt, sondern dass ich einfach sage, hier habe ich ein Set an Fragen und Antworten, die wichtig sind.
Ja.
Und wenn ich jetzt künftig ein anderes Modell verwende oder weitere Quellen hinzufüge oder Quellen rausnehme, dann kann ich das immer wieder als Basis heranziehen, zu sagen, funktionieren ja diese 100 Fragen noch? Also wie so eine Art Test-Driven Development. Ne? Ich führe immer noch mal einen Test aus, bevor ich jetzt sage, okay, ich steige jetzt um von GPT-4o auf GPT-4o Mini. Dann muss auf jeden Fall das Testfragen-Set noch mal durchlaufen werden. Mhm. Und wenn da weiterhin, also ich meine, das kann dann ja auch ein GPT quasi bewerten, ist da eine große Abweichung zwischen der Ground Truth und der Antwort, die jetzt generiert wurde. Dann gibt eine Warnung aus und dann muss man sich natürlich schon nochmal angucken, ob ein Mensch dann auch sagt, das sind jetzt wirklich, es ist jetzt wirklich auf einmal falsch und war vorher richtig.
Ja. Und das ist ein bisschen Beratungsleistung dann schon im Onboarding, ne, von euch.
Genau, das ist auch Bestandteil unserer Projekte. Und das ist natürlich auch wiederum eine Sache, wo wir auch mit Partnern zusammenarbeiten. Weil wir fokussieren uns schon sehr stark auf auf die Plattform und versuchen natürlich möglichst, sag ich mal, so eine Fast-Food-Experience zu haben, dass man sehr leicht Dinge sich da zusammenklicken kann, sehr leicht Dinge bauen kann. Und wenn du jetzt auf wirklich Spezialfälle stößt, dann kann es eben auch sinnvoll sein, einen Partner einzubinden, der dann Prater draufsetzt, die dann überhaupt erstmal vielleicht eine saubere Datenbasis aufbauen andere Rack-Pipeline aufbauen.
Je nachdem, wo die stehen, wie die Datenqualität ist.
Wie die stehen und was auch der Anspruch dann am Ende ist, ne? Und was vielleicht auch das Risiko ist, wenn der Chat mal daneben liegt. Ich meine, grundsätzlich, wir haben ein wahrscheinlichkeitsbasiertes System. Das heißt, es gibt ja keine 100% per Definition eigentlich. Ne? Mhm. Aber dass man es eben so nah wie möglich dran treibt und auch Sicherheitsmechanismen hat, was ist denn wenn es möglicherweise nicht richtig ist. Ne?
Mhm. Fakturiert ihr dann trotzdem was im Onboarding von eurer Seite? Weil ich verstehe, ihr könnt Partner reinholen, da gibt es dann irgendeinen Deal, worüber ihr euch auch freuen werdet, schätze ich mal, irgendwie provisionsmäßig oder?
Nee, da versuchen wir uns komplett unabhängig von zu machen, sondern wenn, dann werfen wir den Ball rüber und ist uns eher wichtig, dass es ein Partner ist, der gute Arbeit leistet.
Das ist ja die Voraussetzung, dass ihr wiederum...
Genau, dass wir dann auch wieder einen langfristigen Kunden haben. Ja. Ne? Das ist ja immer so unser Hauptziel. Mhm. Also wir fokussieren uns auf die Plattform, aber wir machen natürlich auch Projektgeschäft, das gehört einfach dazu. Aber es ist eben nicht, was wir Onboarding und auch die Projekte, ne, wenn die Kunden das machen, das macht gerade bei so einem Pilotprojekt natürlich Sinn.
Und Dinge ändern sich ja auch. Also es ist ja nicht jetzt einmal fertig, immer fertig, ne? Also
nee, genau. Das ist ja das Schöne. Mhm. Es kommen ja auch immer wieder neue Themen dazu. Und was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn wir eben beim Unternehmen irgendwie in einer Abteilung starten und dann plötzlich andere Abteilungen das cool finden, das auch adaptieren oder das international dann spannend wird, dass sie sagen, hey, wir haben andere Landesgesellschaften, da wollen wir das hin ausrollen. Mhm. Und dann macht es eigentlich richtig Spaß.
Okay. Ich meine, klar, die Antwort wird sein, depends, aber so Richtung Pricing, das auch zu verstehen. Also Onboarding oder Projektgeschäft, ein bisschen fakturiert ihr da, aber in allererster Linie Produktgeschäft. Heißt, je nach Volumen muss ich als Kunde dann ein Abo abschließen, schätze ich mal, ne?
Genau, ja. Also wir haben ein Standard-Pricing, das fängt irgendwo dreistellig an und hängt dann von der Größe ab, dann ist es vielleicht vierstellig pro Monat.
Pro Monat. Ein paar hundert wäre ja sehr, sehr günstig, denke ich mal, für so eine Lösung, wenn die ausgerollt wird bei mehreren.
Ja, ich denke schon, dass wir da auch wirklich den Mittelstand gut mit abholen können. Aktuell ist eben noch der Fokus mehr auf größeren Kunden, aber
die sind schon natürlich vierstellig im Monat schnell.
Das schon, ja.
Vor allem, wenn die mehrere Abteilungen, wie du gerade beschrieben hast, mit zunehmen, dann ist das ja auch nicht nur ein Chatbot, sondern es sind ja mehrere, die auch sehr unterschiedlich sind, ne?
Genau, da sind wir bisher sehr freigebig auf jeden Fall. Wir nennen das intern Experiences, ja, also Chatbots sozusagen. Du kannst da erstmal so viele bauen, wie du möchtest, sozusagen.
Okay.
Ja, du kaufst eine Lizenz und kannst dann
auch live haben. Nicht nur
beliebig bauen. Viele live haben auch.
Okay, ja. Das ist cool. Ja. Mhm. Okay. Ich hatte tatsächlich heute Morgen noch einen Podcast gehört, da ging es unter anderem um Conversational Commerce. Das wäre jetzt so ein Buzzword, wo ihr ja drin seid, haben wir ja gerade.
Genau, ja, ne? wir kommen eben, also wenn man es mal so in diesen Buzzwords besprechen möchte, wir sind auch sehr stark im Conversational Marketing, ne? Ja. Also und wir sind jetzt sehr stark in Conversational AI und Conversational Commerce ist auch, gehört zu dieser Gemengelage dazu und ist gerade für uns auch tatsächlich ein ganz großes Treiberthema, eben dass man wirklich richtig smarte Produktberatung hat. Ne? Also wir haben die Produktdaten der Kunden und jetzt kommst du und beschreibst einfach, was du haben möchtest und mithilfe von KI finden wir dann das bestpassende Produkt für dich. Mhm. Und dann belassen wir es aber nicht, sondern dann eben wieder unsere klassische Vorgehensweise natürlich, ich habe dir eine Produktempfehlung gegeben, okay, möchtest du das jetzt kaufen, ne? Oder ist es vielleicht ein B2B, also möchtest du jetzt irgendwie vielleicht einen Termin mit deinem Vertriebler, weiß nicht, dann gib mir deine Postleitzahl, dann suche ich den richtigen Vertriebler, gib mir deine Telefonnummer, machen wir direkt einen Rückruftermin. Also dann wieder dieses Überführen auch in einen Guided Chat. Ne? Also KI da, wo sie sinnvoll ist, ne? Das ist eben bei sehr großen Produktkatalogen, kann das sehr hilfreich sein, da das Passende rauszusuchen oder erste Vorschläge zu machen und sich dann aber auch so ein Lead dann eben zu schnappen und ins CRM zu bringen, dass dann weiter bearbeitet werden kann.
Wo wird Lojo am meisten eingesetzt? Also um ein Gefühl zu bekommen, wir verstehen, also man kann das überall einsetzen, so eine Technologie, ne? Aber dennoch, allein aus historischen Gründen, wird es ja Richtungen, Industrien, Bereiche geben, wo ihr besonders stark seid und andere, wo ihr noch nicht so präsent seid. Kann man da irgendwie so Muster erkennen?
Genau, wir haben auch so einige Fokusbranchen, ne? Dazu gehören eben Konsumgüter, dazu gehören Versicherer, Banken.
Versicherer,
dazu.
Was machen die? Also das ist dann so eine Schadensmeldung,
die dann auch, ja. Also es gibt bei Versicherern haben wir tatsächlich auch, eigentlich so zwei große Anwendungsfälle. Das ist einmal wirklich so im Marketing und Sales, ne, wo wir eigentlich, wie gesagt, herkommen, dass du wirklich auch eine komplette Antragsstrecke für eine Versicherung im Chat hast. Ja, also jetzt gerade irgendwie zum Beispiel ein cooles Produkt, was, glaube ich, gerade sehr stark wächst, so das ganze Tierkrankenversicherungsthema. Das passt natürlich auch noch, weil es ja auch emotional ist, passt das natürlich ganz wunderbar zu Loiter. Damit kannst du super eine Antragsstrecke in Loiter machen. Das heißt, du machst wirklich komplett die ganzen Angaben jetzt, im Wesentlichen dann eben zu deinem Tier beispielsweise, machst du im Chat, du kriegst den Preis, berechnen wir im Chat, du kannst es dann im Prinzip direkt im Chat abschließen.
Und das lebt in der App irgendwo, ne?
Das lebt dann oft in beispielsweise in Social-Media-Kampagnen, ja, dass du sagst, wir machen ganz gezielt Advertising, Targeting in Instagram, ja, da sind dann schöne Instagram-Stories oder auch in TikTok. Und da schalten die Kunden dann Werbung und wenn du da halt, sag ich mal, auf die Ad klickst, das ist ja irgendwo ein Conversion-Button in der Regel, dann kommst du eben nicht auf deren statische Webseite, sondern du kommst quasi direkt in die Conversation rein.
Was aber white-labeled ist, also ich bin dann immer noch in der
Brand. Du bist dann Experience. In einem beispielsweise DA-Direct-Chat irgendwo drin, ja, der ist dann auch so gebrandet, ne? Und das ist ja klar, das ist ja auch dann deren Produkt sozusagen. Und ja, wir generieren dafür eben Leads und Abschlüsse.
Ach,
ja?
Interessant.
Also das ist einmal ein ganz großes Thema bei Versicherern, weil die auch gerade sehr viel Herausforderungen haben, eben jüngere Generationen anzusprechen, die ich eben vor allen Dingen auf Social Media auch gut erreichen kann. Ja? Und oft eben deren digitale Experience dafür zu schwergewichtig ist, zu textlastig, das ist zu anstrengend. Ich bin gerade in TikTok unterwegs. Ja? Also ich swipe durch die Videos, dann kommt vielleicht jetzt ein Video zur Tierversicherung und ich habe ein Tier und dann denke ich, okay, das ist eigentlich wichtig und das, ne? Und die Tierarztrechnungen, die sind teuer. Also, also ich klicke dann die Ad an und was ist, wenn ich dann jetzt auf so eine Seite komme, wo dann Textwüste ist? Wir erklären dir erstmal über 3 Scrollseiten, was ist das eigentlich? Und dann ganz unten ist vielleicht nochmal irgendwie eine Berechnungsmöglichkeit. Da springen einfach sehr viele per se wieder ab, weil es lockt ja das nächste Video. Ne? Also ist vielleicht doch dann leichter, weiter zu scrollen zum nächsten Video. Und der Chat hat halt diese magische Fähigkeit sozusagen, die Attention erstmal zu halten, weil es passiert was interaktiv. Ja? Es geht ja los mit so einem Typing-Indicator. Also es sind so diese 3 Punkte, die du immer siehst, wenn quasi jemand schreibt. Ja? Also dann sehe ich ja, okay, es baut sich gerade was auf. Es ist nicht per se eine Seite, wo ich jetzt anfange, sofort zu scrollen, sondern meine Attention wird fokussiert. Also ich lese dann auch wirklich was da kommt. Okay, da kommt nochmal eine Nachricht. Okay, ich kann mir jetzt hier in 2 Minuten kann ich ein Tarifangebot bekommen, indem ich jetzt ein paar Angaben mache. Okay, und dann geht das halt ganz leichtgewichtig los. Und hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dieses Ein-Daumen-Phänomen sozusagen. Ne? Mit einem Daumen klicken, ja, ich habe eine Katze. Und die heißt Tom. Und die ist so alt. Und jetzt ist folgende Rasse. Und jetzt kann ich ein Pricing bekommen dafür und kann es vielleicht entweder direkt abschließen oder nochmal ein Telefonat führen. Also die ganzen Hürden werden mir genommen. Es ist alles in einem sehr leichtgewichtigen Dialog und ich werde nicht defokussiert, indem ich jetzt noch sehe, aha, da gibt es noch, keine Ahnung, auf der Seite steht jetzt noch über den Blog und wird noch über Katzen irgendwas berichtet oder so. Nee, sondern es wirkt wirklich, der Chat ist sehr gut darin, das zu fokussieren und dieses Joy bei uns im Namen, das ist halt so diese Gamification-Elemente, ne? Das heißt, du hast wirklich, dass es auch wirklich sich gut anfühlt, das zu machen und ich sag mal, der Outcome ist eigentlich, dass du eine sehr gute Conversion Rate hast. Ne? Also, dass ich jetzt so Marketing spreche, eben du hast eine geringere Bounce Rate und du hast eine gute Conversion Rate. Also Bounce Rate ist eben, wie viele Leute machen eigentlich das, die klicken eine Ad an und machen aber sofort wieder zu. Ja, das ist halt oft bei Ads, glaube ich, sehr hoch. Ne? Und das können wir sehr stark senken. Dass eben
du wirst direkt gut begrüßt. Du meinst ja diese Punkte.
Ja, genau. Und
wahrscheinlich auch kommt sehr schnell dann so, hey, cool, dass du da. Also es kommt dann auch ein catchy Satz, der passt.
Genau.
Das ist
Intro auch ist da ganz crucial natürlich, dass das wirklich gut ist.
Genau, ne?
Das
ist eure Baustelle in erster Linie, weil ihr die Technologie
anbietet. Wir unterstützen da gerne, ne? Aber klar, wir sind jetzt keine Agentur, die jetzt da Texter beschäftigt.
Das muss aber sitzen.
Aber wir geben schon so Best Practices mit. Ne? Also das darf eben nicht zu lang sein. Ne? Das muss nochmal den Wert beinhalten. Also wie gesagt, sowas in 2 Minuten berechne ich dir jetzt hier einen Preis, du brauchst nur ein paar Angaben machen. Ja, das ist auch okay. Also na gut, 1, 2 oder vielleicht ist es nur 1 Minute. Ne? Also gut, das investiere ich und ich muss ja offensichtlich nur ein paar Buttons drücken. Und wenn ich den ersten Button eigentlich drücke, dann sehen wir auch von den Zahlen, dann bleiben die Leute auch am Ball. Ne? Und das heißt also erstmal klicken viel weniger weg, ne? Weil ich diese Attention Grabbing sozusagen habe und dann eben am Ende konvertieren auch viel mehr, weil das mir leicht gemacht wird, weil ich dann vielleicht auch sage, hey, das war ein sympathisches Erlebnis gerade, also offensichtlich haben die irgendwie, also das denkt man nicht so aktiv, glaube ich, ist mehr so implizit, ne? Also offensichtlich haben die digital schon mal irgendwie ihre Hausaufgaben gemacht und die bringen das hier gut rüber und und das ist irgendwie ein gutes Produkt, okay, dann gebe ich dem auf jeden Fall eine Chance und vielleicht schließe ich direkt ab oder zumindest habe ich das Vertrauen, hier auch meine Daten einzugeben. Ne? Das sehen wir eben also auch, dass du viel mehr E-Mail-Adressen, viel mehr Opt-ins einsammeln kannst, als über eine statische Landingpage, die spricht halt nicht mit dir, ne? Sondern ja. Da musst du aktiv werden, während der Chat eigentlich dich so in dieser Interaktion mehr reinziehen
kann. Und bouncen kannst du ja im gesamten Prozess, also dass du abbrichst, ne? Und gerade wenn es erklärungsbedürftig ist, ist es so wichtig, mit Sicherheit genau das einzusetzen, ne?
Genau. Und dann ist halt noch das Coole, also du kannst halt, wir waren ja hergekommen von, was machen Versicherer jetzt? Das ist halt dieser eine Case, ist viel eben Lead-Generierung oder auch wirklich Abschlussgenerierung, ne, bei einfachen Produkten. Also ich schließe jetzt nicht unbedingt in so einem Chat eine Lebensversicherung ab, aber vielleicht sage ich zumindest, ich mache mal einen Termin mit einem Berater. Aber so eine Tierversicherung, die schließe ich vielleicht wirklich auch im Chat ab, weil das wirklich...
vom Preispunkt her und von der Informationslage
her. Genau, es ist ein einfaches Produkt. Mhm. Das andere Thema ist eben da auch viel mit generativer KI jetzt Fragen zu Produkten zu beantworten, also dass ich das mehr so als Assistant habe, ist jetzt, wenn ich folgenden Schaden habe, ist das denn bei euch mit abgedeckt, ne? Und wie hoch ist eigentlich die Deckungssumme und so. Das, was ich so klassischerweise vielleicht sonst meinen Versicherungsvertreter fragen würde, bevor ich unterschreibe, ne, da kann ich dem auch immer Fragen stellen. Ne? So, und wenn man das jetzt zusammenführt, dann wird es eigentlich die geilste Journey, wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt in diesem Chat, wo ich gerade für meine Katze irgendwie eine Krankenversicherung abschließen will, da kann ich jetzt nochmal eine Rückfrage stellen, weil ich bin mir vielleicht gar nicht ganz sicher. Vielleicht hat das, was ist denn, wenn mal ein Unfall passiert und hier ist viel, ich wohne an einer viel befahrenen Straße, ne? Da sind schon einige Katzen angefahren worden, was ist denn dann? Und dann hast du eine geile Experience, weil dann wird die generative KI das aufgreifen und wird sagen, okay, wenn du natürlich verstehst, dass du Sorgen hast, weil du an einer viel befahrenen Straße wohnst, zum Glück sind Unfälle bei uns mit abgesichert und so weiter. Ne? So.
Das ist mega.
Und in dem Chat kann man da auch Fotos darstellen, Videos hochladen und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kannst du mir mal das Produkt einmal irgendwie einfach mal als Video zeigen? So. Und das heißt, ich kann dann irgendwie Videos hinterlegen, Fotos hinterlegen.
Ja, haben wir
Audio, auch Audiospuren und so?
Geht's genau, irgendwas? Das geht auch. Ne? Also wir haben auch einige Kunden, die das dann irgendwie so ein bisschen so Voice-Message-mäßig machen. Aber das Thema Voice ist auch nochmal ganz, ganz spannend gerade, aber will ich jetzt mal noch nicht so schnell drauf eingehen. Also du kannst den Chat natürlich möglichst interaktiv gestalten, also Videos mit rein. Mhm. Ist hier zum Beispiel ein Kunde aus Münster, Dermasense, die so Hautpflegeprodukte machen da gebe ich auch ein paar Infos an und dann kriege ich ein Video, wo mir beschrieben wird, was ich eigentlich am besten machen sollte. Das kommt auch
sehr gut. Weil du gerade Münster hast, die meisten Kunden von euch jetzt nicht hier in der Region, ne?
Nee, genau. Ja. Das ist eigentlich tatsächlich erst so in relativ spät gekommen, dass wir, glaube ich, dass man einfach ja über die Zeit so ein bisschen sich einen Namen macht und dass vieles vielleicht aus der Region irgendwie dann doch mal auf dem Schirm haben. Mhm. Aber nee, zu Beginn, ich meine, einer der ganz frühen Kunden ist Westlotto, die sind aus Münster.
Die sitzen, ne?
Das war hier übers DigiHub in Münster auch mal ganz früh zustande gekommen. Aber ansonsten so unsere frühen Kunden, es ist schon im Wesentlichen aus Deutschland, aber kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen von Deutschland.
Hört man der Lösung ja auch an, ne? Das ist, warum soll es eine regionale Einschränkung geben?
Nee, absolut also, nicht, genau. Und am Anfang, wie gesagt, war das eher so, dass wir gar keine Kunden oder wie gesagt, mal ausnahmsweise mal einen Kunden aus der Region hatten.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile ist es so ein bisschen auch, dass man schon sagen kann, da hat man ja einen zusätzlichen USP irgendwie, dass man sagt, ne, wir haben auch kurze Wege man kennt Münster und so weiter. Ansonsten genau, ist das wirklich bunt gemischt, wo die Kunden eigentlich herkommen. Und es sind eben auch, ich habe ja ein paar Fokusbranchen gerade schon genannt, aber es sind natürlich auch aus ganz anderen Branchen einfach Kunden dabei, weil die Plattform ist durch diese Prozessmodelle im Kern und generative KI ist ja per se auch sehr flexibel, aber auch die Prozessmodelle sind halt sehr flexibel, dass es eben für ganz viele Branchen spannend sein kann.
Ja, wie viel kann ich eigentlich sehen von diesen Chats als Kunde, also von den Endkunden, was die da eingeben?
Also sozusagen so in Richtung Analytics, was genau, kann ich so sehen, was richtig, die da machen.
Genau, ja. Was die aber nicht nur machen, sondern wirklich sogar vielleicht sogar mit, also mitlesen wird schwierig sein, ne? Aber
vielleicht auch, wo die herkommen, oder? Ja. Also wo kommen die her, was für ein Endgerät benutzen, das kriegst du wahrscheinlich alles mit, ne? Alles.
Ja, also was wir machen ist, wir machen selber kein Tracking, sage ich mal jetzt so, wo es in Richtung wirklich Nachvollziehbarkeit auch vielleicht von Einzelpersonen geht. Also wir sammeln schon sehr viele Datenpunkte, die sind aber wirklich komplett anonymisiert. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist immer für viele Kunden auch so eine neue Transparenz. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel der Versicherer bleibe mit der Antragsstrecke, die wissen ja auch nicht unbedingt, wie viele Felder in dem Formular hat der Kunde vielleicht schon ausgefüllt, bevor er die Seite verlässt. Das kann man, oder das wird in der Regel gar nicht so getrackt zum Beispiel. jetzt kannst du bei uns in diesem prozessualen Ansatz, also es sind wirklich Module, die ich habe ja gesagt, ich mit Drag and Drop von Modulen, ne? Das heißt, ich hab irgendwie wirklich ein Begrüßungsmodul, ich habe ein Modul, wo ich die E-Mail eingebe, wo ich ein Opt-in abgebe und so weiter, das sind alles Module. Mhm. Und ich kann wirklich in diesem Prozessmodell dann auch nachher in den Analytics sehen, okay, die erste Frage haben 90% beantwortet, die zweite Frage 89% und die dritte Frage nur noch 23%. Oh, dann muss ich mir mal überlegen, was ist bei der dritten Frage eigentlich blöd? Mhm. Ne? Oder fehlt vielleicht irgendwie ein Exit-Szenario, dass ich sage, wenn du es nicht weißt, dann kannst du es überspringen oder so. Ne? Also auf jeden Fall stimmt dann irgendwas nicht. Und das ist also eine Transparenz, die man vorher nicht unbedingt hat.
Ja.
So wirklich jeden Step wichtig. By Step.
Genau. Mhm.
Abhängig jetzt von den Datenschutzeinstellungen kann ich natürlich dann auch in Loiger sehen, was sind jetzt die einzelnen Chatverläufe. Ja, dass ich zumindest auch sehen kann, was wurde vielleicht in Richtung KI gefragt. Ist natürlich auch wichtig fürs weitere Vorgehen, dass ich sehe, was stellen die Kunden eigentlich für Fragen? Sind die Antworten auch so, wie wir uns das wünschen? Oder müssen wir nochmal was ändern? Das hängt recht stark davon ab, was jetzt auch von dem Kunden freigegeben wird. Also wir haben, ich sag mal, als wir die erste Volksbank als Kunde gewonnen haben, da haben wir, da gab es einfach noch ein paar Punkte, die sich gewünscht haben. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen eigentlich auch dieses Thema Datenschutz extrem flexibel. Du kannst bei uns jegliche Datenbanken an- oder abschalten. Ne? Also wir können auch sagen, du kannst auch quasi alles speichern, ne? Aber das musst du dann halt aktivieren und dann musst du es halt irgendwie auch datenschutzrechtlich natürlich abbilden, dass du die Kunden im Chat auch darauf hinweist, ne? Alles, was du hier eingibst, wird gespeichert oder so. Keine Ahnung, da bin ich jetzt kein Rechtsexperte, aber so, wir haben es sehr stark konfigurierbar gemacht und das hängt dann eben auch davon ab, was du nachher natürlich sehen kannst, ne? Also klar, wenn der Datenschutz sagt, es muss alles deaktiviert werden, ich denke mal bis auf die Analytics, weil die wirklich anonymisiert sind, dann ja, dann kannst du es halt auch nicht sehen, ne? Genau. Ja. Aber per se wäre jetzt mal die Standardeinstellung, wäre, dass du zum Beispiel jetzt so was die KI generiert hat und wie sie es generiert hat, dass das normalerweise so 30 Tage gespeichert wird.
Okay, 30 Tage gespeichert und dann Case by Case. Also
ja.
Könnt ihr ja nicht alles verantworten. So, das müssen dann auch die Kunden schauen, was möglich ist und was nicht.
Genau, es ist ja oft so, dass wir zum Beispiel gar keinen Zugriff darauf haben. Oder in der Regel ist es so, dass wir selber gar keinen Zugriff darauf haben, sondern dass ja ein Rechtekonzept in der Plattform, das heißt, dass da nur einzelne Mitarbeitende aus den Kundenunternehmen reinschauen können und die können sich das dann auch exportieren, ne? Aber so, was die dann noch mitmachen, das ist dann denen überlassen.
Habe ich eine Telefonnummer typischerweise eigentlich? Ich stelle mir es gerade so vor mit dem Beispiel jetzt.
Irgendwie bei der Lead-Generierung?
Genau.
Das hängt sehr stark von den Fällen ab. Also wir machen Lead-Generierung zum Beispiel für die Telekom und denen ist natürlich die Handynummer super wichtig, dass sie dir auch mal SMS schicken können.
Mhm.
Bei Versicherern ist es mitunter wichtig, dass sie dich vielleicht wirklich auch mal anrufen können, weil es gibt halt immer wieder Ausnahmefälle oder so, ne, das, wo du einfach nochmal Rückfragen hast oder vielleicht auch ein Beratungsgespräch dann machen möchtest. Aber wenn du jetzt natürlich irgendwo im E-Commerce oder so bist, da will kein Mensch die Telefonnummer
haben. Nicht, ne? Okay. Und wie schaust du denn auf genau so Chatbot-Technologien, so im Bereich WhatsApp oder andere? So, das ist ja nicht Konkurrenz, aber es ist ja in dem Bereich irgendwie. Wie guckst du da drauf? Sowas wie, also da gibt es ja einige. Ne?
Genau, es gibt im Markt natürlich einige Player, die sind sehr stark fokussiert auf so Messenger.
Ja.
Das ist jetzt nicht so unser Fokus. Wir haben eine WhatsApp-Integration, weil das einfach ja ein Kanal ist, der natürlich sehr verbreitet ist. Viele Kunden fragen danach, aber letztendlich einsetzen sind dann doch eher wenige, weil man doch wieder eingeschränkt ist, was so die Möglichkeiten sind. Also ich meine, in WhatsApp, da habe ich nicht so viele UI-Möglichkeiten. Das ist im Wesentlichen textbasiert. Ich glaube, Buttons gibt es irgendwie, aber ich habe wenig. Also zum Beispiel, wenn ich da eine E-Mail-Adresse abfrage, bei uns in der Chat-UI können wir direkt prüfen, ist das eine gültige E-Mail-Adresse, so bei WhatsApp musst du sie erstmal abschicken und dann können wir erst sagen, ne, das passt irgendwie nicht, ne, musst du nochmal eingeben. Also da ist der Komfort für die Endkunden ist einfach geringer und natürlich lässt sich Meta diesen Zugang zu der Plattform ja auch recht, recht gut bezahlen, sodass es dann oft, also es sind doch letztendlich sehr, sehr wenige Kunden, die es letztendlich nutzen.
Also es wäre teurer, ein WhatsApp Conversational Lösung zu bauen, als eure Lösung einzusetzen?
Also wenn du WhatsApp nutzt, kostet es, glaube ich, wenn du Outbound was machen willst, ist das recht teuer. Ne?
Das will ich auch erzählen, ne? Vom Pacato, ne? Der hat 6 Cent oder so, 7 Cent pro.
Ja, ich glaube, ja. Sowas in der Größe pro Nachricht.
Ja, genau,
pro Nachricht. Also da muss man sich schon überlegen, welche Nachricht schicke ich wirklich raus. Und es gibt jetzt ja bei WhatsApp auch so dieses Thema, wie nennt sich das, Channels, glaube ich. Was, glaube ich, die recht teuren WhatsApp-Newsletter, die ja eine Zeit lang ziemlich gehypt waren, glaube ich, jetzt ziemlich unattraktiv gemacht hat. Und so, das war auch immer so unser Gedanke dieser Unabhängigkeit. Wir wollen jetzt nicht zu stark von zum Beispiel so einem Konzern wie Meta abhängig sein. Mhm. Weil ganz ehrlich, die interessiert das doch 0,0. Ob jetzt irgendwie, wenn wir sehr stark darauf setzen und die jetzt ihre Policy ändern und wir, und was soll ich dann sagen? Und sagen, ey, das ist aber uncool für uns, dass ihr gerade eure, weiß ich nicht, die Preise hier geändert habt. Oder es gab es ja damals auch wirklich, als diese WhatsApp-Newsletter ihre erste Blüte hatten, das war immer über so eine graue API, glaube ich, gelaufen. Dann hat halt WhatsApp das oder Meta irgendwann abgeschaltet. Dann war das Businessmodell von ganz vielen auf einmal zerstört. Aber glaubst du, das interessiert da jemand, wenn ich da, ich kriege ja nicht mal jemanden ans Telefon wahrscheinlich, wo ja. ich sagen kann, irgendwie, ey, das ist ja total uncool, könnt ihr uns nicht doch noch eine Möglichkeit geben? Das interessiert 0,0. Und so diese, da wollen wir uns nicht in so eine Abhängigkeit geben, dass ich sage, also unser Businessmodell hängt letztendlich davon ab, dass Meta irgendwas tut oder irgendwas uns zusichert. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist, ich weiß jetzt, ich habe da keinen Einblick, aber so von außen betrachtet würde ich sagen, so diese WhatsApp-Newsletter-Geschichte ist jetzt viel unattraktiver geworden, seitdem es diese Channels gibt, weil dann brauche ich nicht mehr 7 Cent pro Nachricht bezahlen. Ich weiß nicht, ob diese Channels überhaupt was kosten, sondern da habe ich einfach, kann ich eine Community aufbauen und kann es vielleicht nicht so individuell machen, aber ganz ehrlich, natürlich kann ich trotzdem meine Botschaften da wunderbar rüberbringen.
Ja, also ihr beobachtet das, aber es ist jetzt keine Konkurrenzsituation so wirklich da mit diesen.
Sehe ich eigentlich nicht, nee, genau. Ich denke, es ist ein bisschen anders gelagert und nur für ganz bestimmte Anwendungsfälle wirklich interessant zu sagen, das muss irgendwie über WhatsApp laufen. Ne? Wenn ich irgendwie, sag ich mal, wenn ich so einen dauerhaften Anker auf dem Smartphone brauche, was müssen die Kunden ja auch wollen. Also ich würde es gar nicht so wollen, unbedingt mit Unternehmen zu chatten, wo ich sonst irgendwie mit meiner Familie und Freunden chatte und plötzlich kriege ich dann so Push-Nachrichten da rein von Unternehmen. Ist Geschmackssache, sag ich mal. Ne?
Ja, mit Sicherheit, ja. Also gerade aber auch, weil du Insta erwähnst und das ist ja im Meta-Universum.
Dann genau, die Frage, okay, aber das Coole ist, wir laufen nicht nativ in Instagram. Ja, ja. Ne?
Sondern das geht ist, dann, bist du draußen?
Wir sind eine PWA, also Progressive Web App. Ne? Das heißt, es ist eine reine Web-Technologie. Mhm. Und das Coole ist, ne, du bist nämlich nicht draußen, sondern du klickst die Ad an und innerhalb dieser Social-Media-Apps, das haben die alle gleich, von Snapchat bis TikTok und Facebook, die haben im Prinzip einen eingebauten Browser, wo sie sonst auch Landingpages ausspielen.
Man oben links dann auf zurückgehen könnte, man ist so quasi dran.
Man bleibt innerhalb der App und wenn ich das X schließen X klicke, bin ich auch wieder in der Instagram Story oder in einem TikTok-Video. Also für die Kunden ist es super immersive, ne? Also für die fühlt es sich eben an, oder es ist ja auch, ich verlasse nicht die App, aber wir teilen in dem Moment keine Daten irgendwo. Weil das wäre, glaube ich, auch der Killer, wenn wir jetzt sagen würden, die Daten, die wir jetzt in dem Versicherungsantrag hier einsammeln, das sind ja mitunter sehr viele personenbezogene Daten, die fließen aber alle noch über Meta-Server oder gar TikTok-Server und werden da noch irgendwie verarbeitet. So, dann kriege ich nirgendwo eine Datenschutzfreigabe. Ne? Also das ist schon immer so, dass ich meine, das Datenschutzthema ist insofern für uns leichter geworden, dass wir eben so über die Jahre diese Erfahrung haben und Dokumente haben, die ich darüber schicken kann, die sehr viel Vertrauen dann schaffen. Ja. Aber das ist schon so, dass das wirklich auch in der Regel meistens auch zu Recht ja sehr streng ausgelegt wird in Deutschland. Und da würdest du null Freigabe kriegen. Also bei unseren Kunden sehe ich dann, bei 90% der Kunden wären wir raus, wenn wir sagen würden, ja, wenn ihr das jetzt macht, dann läuft das noch über den Server von TikTok und dann kommt das bei euch an.
Ja.
Okay, nee, dann schalten wir es ab.
Ja, schalten wir es ab. Ne? Eine Frage, drehen wir das mal um. Könntet ihr denn herausfinden, welcher Benutzer jetzt beispielsweise die Ad angeklickt hat? Also heißt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Marcel Windau bei Insta und ich klicke jetzt die Ad an und ich bleibe in der Ad, in der App, nicht in der Ad, in der App, habe ich die Möglichkeit oder seht ihr das, welche Benutzer sich die Ad angeguckt haben oder ist das anonym?
Das kann man so bauen, also per se wird es das nicht, aber man könnte es einfach aktivieren, dass wir das irgendwie mitspeichern, dass wir zum Beispiel über einen URL-Parameter, ne, also dass in der App das irgendwo mit drin steckt. Ansonsten ist es eher so, dass die Kunden dann sowas wie ein Facebook-Pixel oder so einbauen. Also, dass wir nicht das Tracking machen, sondern dass wir Daten an Google Analytics geben oder an Facebook-Pixel geben. Das ist dann eben
außerhalb. Oder dann mache ich noch einen weiter, dann bei LinkedIn beispielsweise. Das heißt, ich würde jetzt eine Ad bei LinkedIn platzieren. Bleib ja wahrscheinlich auch im Browser von LinkedIn. Klicke mit meinem Benutzer, irgendwie mit meiner URL drauf. Das heißt also, auch da wäre es möglich, mich ausfindig zu machen. Also das heißt, Kunden bei euch, wenn ich jetzt, ich mache den Fall mal auf, ne? Mhm. Risiko Lebensversicherung, ich klicke drauf, Hannoversche Versicherung oder DVK oder wie auch immer und gucke mir das an, breche aber ab. So, das heißt aber DVK, Hannoversche oder wie sie heißt, Allianz, kriegt aber die Info, Windau hat da drauf geklickt?
Nee, das nicht.
Könnte man das machen?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das über so Tracking-Mechanismen vielleicht geht, aber das würden wir nicht machen. Mhm. Könnten wir, glaube ich, auch nicht. Also es sei denn eben, also was man herausfinden könnte, dass man weiß, du kommst über LinkedIn, indem wir einfach einen URL-Parameter mit reinreichen, der hat folgende LinkedIn-Ad quasi angeklickt, steckt dann in der URL mit drin. Sofern du dann Daten eingegeben hast und irgendwo aber auch zugestimmt hast, dann würde das so gesehen gehen, dass man sagt, das ist der Marcel Windau und der ist über diese LinkedIn-Ad zu uns gekommen.
Okay.
Spannend. Okay. Ja, man kann dann copy-paste, ne? Von LinkedIn auf Insta ist ja eigentlich egal, wo das dann ausgerollt wird, eure Technologie, ne?
Genau, prinzipiell. Ich sag den Kunden auch immer, ihr braucht auch bitte gar nicht eure Advertisings oder so anpassen. Mhm. Das ist eigentlich relativ, wenn ihr eine Ad habt, die gut einfach performt, manche denken dann muss ich denen sagen, jetzt klicke hier, um unseren Chatbot zu starten. Also, nee, das interessiert doch niemand. Ja. Niemand will einen Chatbot starten. Die Leute wollen aber eine geile Experience haben. So, und also die sollen einfach den Button klicken, ja. Welcher Kanal das eigentlich ist relativ egal. Wir haben dann auch Kunden, die unterscheiden dann, dass sie sagen, okay, auf gewissen Plattformen oder auf unserer Webseite siezen wir, aber auf Instagram duzen wir.
Sowas vielleicht, ja. Das ist natürlich Hammer. Ja, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, gut verstanden, was ihr macht.
Sehr gut.
Ne? Und du hattest gesagt eben eingangs, ihr seid nicht so Fans von großen Announcements, vielen Versprechen, aber trotzdem, vielleicht kannst du uns ein bisschen was mitgeben, so, was kommt denn als nächstes? Auch wenn ihr eher delivern wollt und nicht zu viel versprechen wollt, aber was habt ihr vor? Worauf freust du dich? Was passiert so in den nächsten Monaten bei euch?
Also was natürlich wahnsinnig krass gerade ist, was in dem ganzen Umfeld generative KI passiert. Also wir hatten am Anfang natürlich GPT 3.5 sozusagen als Large Language Model verfügbar. Und jetzt haben wir irgendwie 10 verschiedene oder so. Ne? Mhm. Also sowohl die ganzen GPT-Modelle, die ganzen Claude-Modelle und spannend natürlich auch die Llama-Modelle, auch aus Deutschland gehostet. Ja? Also ich hatte jetzt erwartet, da würden ganz viele drauf anspringen, ist jetzt noch nicht so. Also die scheinen auch zufrieden zu sein, wenn das irgendwie Microsoft aus der EU liefert. Aber per se ist es einfach geil, du kannst per Klick heute schon das Modell wechseln. Man kann einfach sagen, auch heute würde ich gerne mal mit Claude Sonnet 3.5 arbeiten und morgen mit GPT 4o Mini und wechselst du es einfach. Das ist halt schon mal geil. So, und dieser Bereich, da ist natürlich meist Musik drin und was wir uns gerade anschauen ist, heute, wie gesagt, machst du per Drag and Drop, baust du dir die Modelle oder nimmst ein Template eigentlich würde ich gerne sowas haben, dass du künftig einfach eintippst, ich möchte eine Antragsstrecke erstellen für eine Hausratversicherung und der soll besonders freundlich sein und ne, so und ich drücke auf den Knopf und dann generiert er mir schon mein erstes Prozessmodell, was ich dann nur noch anpasse sozusagen. Also das ist so etwas, was mit in ein paar Monaten hoffentlich Realität ist.
Mhm. Okay, und vielleicht ein bisschen mehr Voice? Was hast du so in dem Nebensatz? Ja, oder? Wir haben ja aufmerksam zugehört.
Das ist gut. Ja, nee, das ist tatsächlich auch so ein ganz spannendes Thema. Also Voice ist immer wieder angefragt worden und wir haben das auch sehr früh so verprobt und haben es gelassen, weil wir gemerkt haben, die APIs von den Großen, die sind oft nicht so cool. Also ich erinnere mich noch, dann hatten wir irgendwie so Themen, dann solltest du am Telefon ein Kennzeichen eingeben, dann hat das, die Sprach-KI hat dann aber in der Transkription halt mal irgendwie eine Ziffer geliefert, mal das als ganze Zahl, als Wort ausgeschrieben und so weiter. Da hättest du wahnsinnig viel investieren müssen, um das richtig sauber hinzukriegen. Mhm. Und vor allen Dingen das Thema war immer so diese Wartezeit. Dass du eben, du sprichst was rein und dann kannst du gedanklich 21, 22, 23, dann kommt irgendwie die Antwort.
Bist du schnell weg.
Genau, weil du erst du musst erstmal die Sprache umwandeln in Text, dann das Modell arbeitet mit dem Text, erstellt dir wieder einen Text, den wandelst du wieder um in Sprache, das dauert halt einfach
schwierig,
eine gewisse Zeit. So, und jetzt ist ja auch der Game Changer mit GPT 4o, hast du die Sprachfähigkeiten in dem Modell mit drin und du hast quasi keinen Zeitverlust mehr, sondern dass du sprichst was rein und der antwortet ganz ohne Zeitverzug. Mhm. Jetzt ist es spannend. Mhm. Und jetzt brauchst du nämlich auch nicht mehr, und das wäre wieder, wie gesagt, eigenfinanziertes Startup, wäre wieder schwierig gewesen, damals zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass die gut, dass diese Sprache dann gut mit Dialekt, dass er gut Dialekte erkennt und, ne, und dass er so, also auch da hättest du wieder irgendwie reinbuttern müssen, Trainingsdaten haben müssen. Und das brauchst du jetzt auch nicht mehr, weil die Modelle das so, so wie ich das sehe, auch sehr gut beherrschen. Und jetzt ist es spannend. Und jetzt sagen wir, Voice ist, kann gefühlt jetzt plötzlich richtig cool werden, weil es dann auch eine coole Experience ist, wenn ich eben diese Frage nicht mehr eintippen muss. Ne? Mein lieber Kater Tom, der läuft doch immer frei rum und was ist eigentlich, wenn der vom Auto angefahren wird? Da spreche ich einfach rein. Und dann sagt die KI, liest mir das vielleicht auch vor. Brauchst du keine Sorgen haben, also pass gut auf Tom auf, aber wenn was passiert, ist das alles gecovert. Ja. Hammer. Dann finde ich es nämlich geil. Ne? Also vorher, wie gesagt, das war sonst vorher, hätte ich so gesagt, ist nicht der Joy-Faktor, den wir wollen, wenn die Kunden da so, das ist so für Showcases irgendwie ganz cool gewesen. Damals erinnere ich mich noch, also, ihr wahrscheinlich auch so, als Alexa aufkam, irgendwie dann hat jeder irgendwie einen Alexa-Skill gebaut, haben wir auch mit experimentiert. Das haben wir relativ schnell wieder eingestampft. Das hat auch nie wieder ein Kunde danach gefragt. Und jetzt, genau, also das ist eigentlich das zweite große Thema. Ich glaube, es wird nur schneller kommen als die generierten Prozessmodelle, dass das Thema Voice jetzt doch eine coole Sache wird.
Ja. Okay, cool. Spannend. Verfolgen wir.
Mega.
Ja, viel gelernt. Herzlichen Dank, Ulf. Ja.
Ulf, schön, dass du da warst. Danke. Hat richtig Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, bis zum nächsten Mal.